Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Culture Clubs. Der März steht bei uns ganz im Zeichen der Musik und der Frage, wie sie Generationen verbindet. Zu Gast sind die Singer-Songwriterin Miss Ellie und der Liedermacher Rolf Zukowski. Gemeinsam sprechen wir über musikalische Prägung, über Generationenaustausch und Konflikte und darüber, wie Musik Brücken schlagen kann. Ein besonderer Anlass ist die Veranstaltung Musik im Dunkeln am 16. März in der Leisthalle Hamburg. Ein Abend, der das Hören in den Mittelpunkt stellt und neue Perspektiven eröffnet. Aufgenommen wurde diese Folge daher im Dialoghaus Hamburg, der dieser Abend gewidmet ist und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Liebe Miss Ellie, du wurdest 1990 in Berlin geboren und bist Singer-Songwriterin, Musikerin und Humoristin. Und malen tust du auch. Mit deiner Mischung aus Liedermacher-Tradition, Pop und pointiertem Kabarett hast du dir in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde erspielt. 2025 erschien dein Album Paradiesvogel, mit dem du aktuell durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourst. Wenn man so gut ein Jahr ständig auf Tour ist oder gegebenenfalls auch noch länger, wie ist man dann noch glücklicher, nach Hamburg zu kommen eigentlich?
Ja, bei mir ist es ja so, dass ich nicht durchgängig auf Tour bin, sondern wir immer nur so Blöcke haben. Und meistens ballt sich das so auf 3 Monate Tourzeit und dann habe ich wieder ein paar Monate in Hamburg. Und es ist immer wieder toll, nach Hamburg zurückzukommen, weil ich weiß, also man hat ja diesen sogenannten Tour-Blues auch manchmal, wenn man von Tour kommt, dann ist man so ein bisschen traurig, weil man dann in so ein Loch fällt. Aber in Hamburg gibt es ja so viel zu erledigen und so viel zu erleben.
Altglas rausbringen. Spülmaschine sauber machen.
Genau.
Sowas, ne? Also diese Beispiele bringt man ja immer an, wenn Künstler von der Bühne kommen, als hätten sie es sofort verlernt, irgendwie ganz normal auch das Badezimmer zu reinigen.
Und Betten zu beziehen.
Die Gefahr besteht ja bei dir
nicht. Das Problem
bei
mir ist tatsächlich, dass ich verlerne zu kochen. Und aber das ist ja auch kein Problem in Hamburg. Kann man einfach in tausende Restaurants gehen.
Ja.
Sonst wäre ich schon verhungert.
Rolf, mit dir sprechen wir auch gleich über den Tourblues, wollen dich aber kurz vorstellen, auch wenn das gar nicht nötig wäre. Du wurdest 1947 in Hamburg geboren und bist einer der bekanntesten deutschen Liedermacher und Komponisten. Seit den 1970er Jahren prägst du mit deinen Liedern Generationen von Kindern und Familien. Neben deiner künstlerischen Arbeit engagierst du dich seit vielen Jahren für musikalische Bildung und initiierst Projekte, die gemeinsames Singen fördern und Kinder früh für Musik begeistern.
Mhm.
Jetzt haben wir ja gerade über den Tourblues gesprochen, hat Miss Ellie angesprochen. Ist etwas wie Alter etwas, was dich davon wegbringt vom Tourblues, weil du ganz viel Erfahrung hast, mit diesem Tourblues umzugehen?
Wann fängt denn Alter für dich an?
Ne, ich finde, nach einer gewissen Erfahrung, wenn man 3-4 Mal, also wenn man jetzt 3-4 Mal einen Kater hatte, beispielsweise,
genau,
dann hört man ja vielleicht auf, schlechten Alkohol zu trinken oder weniger zu trinken,
ja,
oder weiß, da gibt es eine Tablette, ja, gegen. Gibt es eine Tablette gegen Tourblues?
Ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt.
Ja.
Eine Familie, ein Freundeskreis, der sich freut, dass man auch für sie mal wieder Zeit hat. Und ich habe zum Glück den Freundeskreis aus der Jugend immer noch. Und wir treffen uns tatsächlich ab und zu, sind alle dann so Mitte 70 jetzt. Und ich habe zum Glück eine Frau, mit der ich seit 55 Jahren glücklich bin und die mich immer hat gehen lassen.
Mhm.
Unter dem Motto, mach das, das tut dir gut, tut letztendlich uns auch gut. Du nimmst ja auch die Lieder, die bei uns entstanden sind, und trägst sie hinaus. Aber das Wort Tourblues habe ich ehrlich gesagt heute zum ersten Mal gehört. Wahrscheinlich kannte ich das nicht, zumindest nicht das Wort. Und meine Touren waren ja auch selten so wie die von Rock- und Popstars. Ich war ja eigentlich in der Regel mit der Gitarre allein unterwegs oder mit einem ganz kleinen Team. Und da war dann eigentlich diese Abwesenheit von zu Hause auch nicht ein Eintauchen in so eine ganz andere Welt, sondern man hat eigentlich immer ein Stück zu Hause mitgenommen. Gerade bei Kindern und Erwachsenen, die mit Kindern leben, spürt man das eigentlich. Man spürt die eigene Familie immer, die ist immer irgendwie gedanklich, emotional dabei.
Miss Ellie, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie das ist, die Freude, wieder nach Hamburg zu kommen. Aber kribbelt es irgendwann auch wieder bei dir, damit du wieder auf eine Bühne kommst? Und die kann ja jetzt nicht immer in Hamburg stehen.
Ja, total. Ich habe jetzt auch gerade eine Phase, wo ich halt mich auf Songwriting und Ausruhen konzentrieren soll. Schrecklich. Ist schrecklich. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass endlich wieder losgeht. Aber Tour geht halt im April erst los. Und ich freue mich, dass wir schon am 16.03. gemeinsam hier mal auf die Bühne klettern können.
Ja, das
kürzt
unbedingt
die Wartezeit ein bisschen ab.
Sprechen wir mal über den Abend, den wir da so vorhaben. Wir wollen Musik präsentieren, nicht in totaler Finsternis. Die Notausgangsplätze sind beleuchtet und es wird überall nochmal Lichtquellen geben. Aber jetzt weiß man ja, dass wenn der eine Sinn ausgeschaltet ist, das Gucken, dann werden die anderen möglicherweise schärfer. Mhm. Wie ist das für euch denn? Wie stellt ihr euch das vor? Oder habt ihr schon mal im Dunkeln gespielt, Rolf? Wie wird das für dich sein an der Gitarre?
Ich habe oft im Dunkeln gesungen, weil ich im Studio in der Regel beim Singen die Augen zumache. Am Mikro, ich schaue mir nicht andauernd den Tonmeister an, obwohl ich den ganz angenehm finde oder fand. Volker Heinzen übrigens. Aber natürlich schaut man auch in Publikumsaugen, die tun gut. Resonanz vom Publikum bedeutet mir sehr, sehr viel, gerade auch von Kindern. Aber ich freue mich wirklich auch auf diese große Gemeinschaft im Dunkeln. Eigentlich ist man, wenn man die Augen zumacht, ja mit sich allein. Oder man hat vielleicht jemanden im Arm und beide sind so ein bisschen in einer emotionalen Stimmung, die keinen Blickkontakt braucht. Das wird, glaube ich, an dem Tag anders sein. Ich habe ja meine Tochter dabei und eine junge Nachwuchskünstlerin. Hier kommt Nina. Und die freuen sich sehr darauf, dieses Experiment mit mir gemeinsam zu erleben. Und wenn es sehr dunkel wird, dann werden wir uns auch mal kurz in den Arm nehmen.
Und du kannst dann nach links und rechts gucken und du weißt, irgendwo steht da noch jemand. Und so weit seid ihr ja auch nicht auseinander, du kannst dir dann vielleicht auch riechen. Also im
angenehmen
Sinne.
Ich kann mich auch an meiner Gitarre festhalten.
Ja. Miss Elli, du kommst ja alleine, ne?
Ich komme alleine, aber ich freue mich, dass Rolf da ist. Dann kenne ich zumindest schon mal jemanden. Ne? Aber ich hatte mich gefragt, ist die Bühne wirklich richtig düster? Weil ich habe
also
noch
für
nie
die Zuschauerinnen und Zuschauer schon, ihr werdet natürlich Licht haben, deswegen haben wir einen blickdichten Vorhang. Und ihr werdet dann dort schon Licht bekommen für die Noten, für die Texte und so weiter.
Ach so, also wir sind durch den Vorhang getrennt vom Publikum noch.
Dann muss ich meine Lieder nicht auswendig lernen.
Nee, du kannst es, also wir wollen es ja auch im Grunde ja so machen, dass niemand denkt, dass wir nur eine CD aufgelegt haben. Ihr kommt dann schon noch nach vorne und müsst euch noch mal kurz vorstellen und kommt zu einem Gespräch.
Abgefahren, ja, weil ich hatte nämlich Sorge, dass ich überhaupt im Dunkeln Gitarre spielen kann. Habe ich noch nie gemacht. Aber
nee, musst du nicht. Okay, also die Sorge musst du nicht haben. Aber wie erlebst du Musik denn am liebsten? Hörst du manchmal Musik? Also wenn du jetzt andere Interpreten hörst, ich gehe davon aus, dass du nicht nur deine Lieder hörst. Wie genießt du die denn am liebsten? Auch im Dunkeln?
Also am liebsten, muss ich mal ganz kurz überlegen, also Live-Musik finde ich natürlich total toll, aber ich glaube, am liebsten höre ich Musik einfach bei mir zu Hause ganz laut aufgedreht und dazu tanzend.
Mhm. Rolf, du tanzt auch, nehme ich an.
Weniger als Miss Elli, glaube ich. Ist eher so, dass ich mit meiner Frau Let's Dance anschaue, weil sie das so gerne sieht und ich mich auch an die drei Juroren jedes Mal wieder ranpirsche. Vor allem an die deutsche Sprache von Roche. Herrlich. Und nein, ich höre wirklich ganz besonders gern Musik zum Abendessen. Meine Frau kocht sehr schön, sehr gut und wir haben so einen kleinen CD-Vorrat, der jeweils zur Speise passend ausgesucht wird. Mal geht's mehr ins Französische, mal mehr ins Volkstümliche, auch mal in Oldie Musik. Und diese Stimmung, die mag ich einfach sehr, sehr gern. Und die CDs in die Hand nehmen, nochmal den Künstler spüren mit seinem Cover und den teilweise Begleittexten. Ich höre ansonsten im Auto viel Musik. Ich bin ja immer noch relativ viel unterwegs und dann schaue ich doch schon mal, was ich mal ausgiebig hören will. Das sind oft auch ganze Alben. Und in dem Sinne hat Musik bei mir mehrere Plätze.
Ich liebe es ja, an einer roten Ampel zu stehen, nach links und rechts zu gucken und die Leute wahlweise beim Popeln zu erwischen. Oder tatsächlich, wenn die aus voller Seele singen und sich dann ertappt fühlen. Also in beiden Fällen, Rolf, singst du denn auch?
Also es sind sehr
und die Leute sind wahrscheinlich total erschrocken, wenn sie dich dann sehen.
Es sind nicht wenige Lieder von mir im Auto entstanden. Mhm. Und das konnten natürlich die Leute, die mich dabei beobachtet haben, nicht ahnen. Die haben vielleicht gedacht, der singt zum Radio. Aber tatsächlich, die Weihnachtsbäckerei ist im Auto entstanden, auf der Autobahn von Bochum nach Hamburg. Das Lied Leben ist mehr ist entstanden, auf der Autobahn von Kiel nach Hamburg. Und das Lied So wichtig bist du auch wieder nicht, auf der Autobahn von Schwerin nach Hamburg. Und in dem
du
Sinne,
kannst nirgendwo mehr langfahren, ohne an irgendein Lied zu denken.
Das ist wahr. Also solche Erinnerungen, die gehen auch nicht weg, weil man genau weiß, in der Stimmung habe ich es mir ausgedacht und ist mir zugeflogen teilweise.
Miss Elli, singst du auch beim Autofahren?
Auf jeden Fall.
Ja?
Aus voller Inbrunst heraus. Richtig laut und richtig peinlich.
Ja.
Und aber auch, ich singe ja nicht nur, sondern ich mache so, manchmal höre ich auch Flut der Karibik und da gibt es ja gar keinen Text und dann mache ich immer. Das gibt mir sehr viel Freude im Leben auch.
Ja, uns auch gerade.
Kannst du es zu Ende singen?
Jetzt hat Rolf vor allen Dingen das gut ausgebaute Straßennetz in Norddeutschland genutzt, um seine Lieder zu produzieren. Wo entstehen denn bei dir die besten Ideen?
Ich habe auch, einige Ideen im Auto, aber ich habe sehr viele Ideen unter der Dusche.
Mhm.
Und auch sehr viele Ideen im Zug, wenn ich mal wohin muss, was nicht irgendwie ein Termin ist, sondern wenn ich Freizeit habe.
Ich habe nur ein Lied unter der Dusche geschrieben. Du kennst es. Das heißt Nakitai.
Nakitai.
Auf Ibiza. Wir kamen alle vom Strand, völlig versandet,
ja,
und haben gemeinschaftlich geduscht. Das war völlig in Ordnung damals. Heute würde man überlegen, wem darf man das erzählen und wem nicht. Und das Lied ist tatsächlich unter der Dusche entstanden.
Cool.
Aber ich bin dann von Ibiza, wo wir waren, in den Ort Ibiza hineingefahren und musste den Reifenwechsel haben. Da habe ich gedacht, der Refrain ist okay, aber die Strophen müssen von Tieren handeln, die sowieso Nakitai sind. Der Eber sagt zu seiner Frau, hör zu, du süße kleine Sau, und solche Sachen sind da drin. Also in dem Sinne ist das schon letztendlich stubenrein, das Lied.
Okay, sehr schön.
Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, Rolf.
Ja.
Genau wegen dieser Zeilen, dieser stubenreinen Zeilen.
Das ist ja im Grunde die älteste Frage, die man einer Musikerin stellen kann. Erst die Melodie oder erst der Text?
Buh. So oft habe ich diese Frage gehört und es ist halt einfach, bei mir ist es halt immer total unterschiedlich.
Immer durcheinander.
Ja, immer durcheinander.
Okay.
Ja.
Und unter der Dusche eher Text oder eher Melodie?
Immer durcheinander, Lars.
Auch.
Ich kann dir nichts anbieten. Was?
Rolf, hast du mehr Regelmäßigkeiten? Ist dein Leben, dein künstlerisches Leben geordneter als das von Miss Ellie?
Tja, was ist Ordnung?
Gute
also,
Antwort.
Wer sich so intensiv mit Kindern beschäftigt, der weiß natürlich auch, dass Chaos sehr kreativ sein kann. Und ich liebe Ordnung, zum Beispiel mit der Desktop meines Computers. Der ist sehr ordentlich. Da sind nur Ordner, alles schön gerade. Und wenn ich auf den Computerbildschirm von anderen Leuten gucke, frage ich mich immer, wie können die so arbeiten? Ich lege auch am Tisch, mein Sohn macht es übrigens ähnlich, die Sachen immer wieder gerade hin. Das muss alles irgendwo so, auch am Schreibtisch übrigens, so sein, dass die Dinge sich nicht berühren, dass keine Spitzen auf mich zeigen. In dem Sinne bin ich wahrscheinlich sogar ein Ordnungsfreak. Aber ich lebe natürlich auch von einer gewissen Unordnung in der Phase, wo die Dinge entstehen. Zum Beispiel, du hattest eben gesagt, du weißt nicht, wann was zuerst kommt. Bei mir ist so, dass meistens eine Textidee da ist, die will aber dann Musik werden und dann überholt manchmal der kompositorische Drang den Textdichter und manchmal ist der Text so schnell fertig, dass die Komposition nicht nachkommt und in diesem kleinen Chaos fühle ich mich auch zu Hause und irgendwann ist es am Ende dann doch ein Lied. Ne?
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier- oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Miss Ellie, brauchst du auch Chaos, um ein schönes Lied perfekt zu schreiben und zu notieren?
Also meistens ist es so, dass ich jetzt gerade bin ich ja in der Songwriting-Phase und ich räume auf wie eine Weltmeisterin, damit wirklich alles aus dem Blick ist, damit ich mich darauf konzentrieren kann, einen Song zu schreiben. Dann sitze ich da in meiner aufgeräumten Bude und denke mir so, ich weiß, was soll das? Ich krieg das nicht hin.
Ist das dann immer das weiße Blatt Papier sozusagen?
Ja, meistens ist es schon sowieso eine Idee da und dann will ich die ausarbeiten und das ist halt total anstrengend, weil ich muss mich dann drauf konzentrieren, ich muss mich in dieses Gefühl reinbegeben und das kostet wirklich, bei mir kostet das momentan sehr viel Energie, weil so ein kleiner privater Speck aus meinem Privatleben, ich nehme halt Antidepressivum und das schneidet mich ein bisschen von meinen Emotionen ab, was sehr gut ist, weil ich dann besser klarkomme, aber um halt in dieses Songwriting-Mood reinzukommen, muss ich mich wahnsinnig anstrengend. Das war früher anders. Ich konnte einfach so in die Emotion rein, zack, zack. Und dann sind Songs entstanden. Jetzt ist es ein viel anstrengender Prozess für mich. Und ich habe rausgefunden, dass es mir besser tut, wenn ich einfach die Wohnung verlasse und einfach woanders hingehe und dann vielleicht auch mit jemandem zusammenschreibe und dann mir neue Ideen, Impulse hole und dann kann ich mich zu Hause hinsetzen. Und wenn ich dann, wenn das kreative Dings mal angesprungen ist, der Motor, dann ist komplett Chaos. Dann fokussiere ich mich da drauf, ich weiß, ich muss irgendwie trinken, dann hole ich mir einen Kaffee, dann stehen da 1000 Kaffeetassen irgendwann und Zettel türmen sich auf und die ganze Wohnung ist einfach nur ein komplett Chaos und dann muss ich wieder aufräumen, fängt das Ganze wieder von vorne an.
Rolf, wie ist das bei dir? Musst du dich auch in irgendeine andere Ebene bringen? Also ob jetzt durch Aufräumen oder durch andere Hilfsmittel, durch viel Kaffee oder vielleicht auch Tabletten oder wie auch immer? Oder gehst du quasi direkt aus der Gartenarbeit an den Schreibtisch und sagst so, jetzt mache ich was?
Also Songwriting war bei mir eigentlich nie etwas mit weißem Blatt Papier und so, sondern es war immer im Kopf. In den ganz frühen Jahren habe ich mir sehr schnell Notizen gemacht auf so einem kleinen Mini-Kassettenrekorder und hinterher wurde daraus nie Songs. Es waren nur festgehaltene Notizen. Aber als ich angefangen habe, mir die Lieder im Kopf zu Ende auszudenken, da waren das dann auch immer sehr melodienstarke Lieder, die wirklich fertig waren. In dem Sinne habe ich die überall schreiben können, nur eigentlich am wenigsten auf dem Sofa zu Hause. Eigentlich war es immer unterwegs, auch spaziergehend. Auf Sylt habe ich zum Beispiel das Lied Oma liebt Opapa geschrieben. Es war ursprünglich mal Obla di, Obla da, aber die Beatles-Version war dann rechtlich nicht so ganz einfach. Und ich weiß noch, wie wir das so in einem Art Wippgang gegangen sind. Oma liebt Opapa, sie sind ein verliebtes Paar. Und mit meinem Sohn habe ich in Arosa hüpfend von der Skistation zum Hotel geschrieben, Hut ab. Für alle, die noch lange Briefe schreiben, Hut ab. Siehst du den Hopsergang, den wir da gemacht haben? Hut ja, ab. Und so weiter. Also ich habe wirklich ganz, ganz früh, als ich noch viel mehr zu Hause war, auch Lieder auf dem Sofa geschrieben mit der Gitarre in der Hand. Die klangen dann aber auch alle wie typische Gitarristenlieder, so 3-4 Akkorde, was ich so schlagen und zupfen konnte. Und durch die Freiheit im Kopf zu komponieren, gehend, spazieren, fahrend, was auch immer, oder spazieren, gehend, die Lieder haben teilweise ganz andere Strukturen bekommen.
Miss Ellie, ich sehe dich quasi jetzt ja schon irgendwo auf der Skipiste, schon den Urlaub im Gedanken buchen, Richtung Harz oder doch in die Schweiz,
Arosa,
damit du möglicherweise auch mal solche Lieder schreibst.
Hut ab!
Hast du solche Anekdoten auch? Also ich tendenziell, also ich bin ja auch in kreative Prozesse eingebunden, bei mir funktioniert es meistens am besten, wenn ich abends mit Freundinnen und Freunden zusammensitze, vielleicht auch noch gutes Essen habe oder Alkohol trinke und dann sind die immer total genervt, weil irgendwas schießt mir in den Kopf und dann bin ich sofort außerhalb der Gemeinschaft und schreibe das auf.
Bist
du auch so eine Grenzgängerin?
Nee, also ich mache das auch mit diesen mit diesen Notizen. Du hattest einen, was hast du gesagt, Kassettenrekorder?
Ja, so Mini-Kassettenrekorder.
Ja, cool. Ja, heutzutage nennt man das Handy auch,
ja.
iPhone auch.
Ja,
genau. Und dann, sorry, der musste sein. Da gibt es halt so eine Sprachfunktion. Und wann immer ich eine Melodieidee habe, dann singe ich die da rein und dann ist es das. Da sind tausende Notizen und Songfetzen und so schon abgelegt. Aber das ist ja schnell gemacht, schneller als tippen, Lars. Also das, was du machst, ist wirklich sehr unhöflich.
Du erzeugst aber viele große Gemeinschaften. Das ist wirklich eine ganz große Stärke, die du hast. Wenn du eine kleinen Gemeinschaft irgendwie verlässt, weil die sagen, der ist wieder auf seinem eigenen Ozean, dann entstehen andere ganz große Gemeinschaften.
Ich werde dich jetzt immer wieder zitieren, wenn ich irgendwie aus der Gruppe raustrete. Ja. Vielen Dank. Ich möchte gerne mal über eure Inhalte sprechen. Rolf, ich kenne sehr viele Lieder, da geht es mir ja nicht anders wie allen anderen. Aber hast du mal so negative Aspekte angesprochen? Es ist doch eigentlich, also ich mag das ja sehr, weil ich selber ein totaler Optimist bin.
Soll ich singen oder antworten?
Beides kannst du.
Also. Alle wissen alles, keiner weiß Bescheid. Lauter Fragezeichen, Zeichen dieser Zeit. Jede Menge Daten, überall bereit. Alle wissen alles, keiner weiß Bescheid. Das ist sehr alt, das Lied übrigens.
Ja.
Mein erstes noch Nokia-Club-Handy war auch in der Lage, ins Internet zu gehen. Da habe ich schon gedacht, wo führt uns das alles hin? Ich wusste noch nichts von KI, aber es ist in dem Lied sogar auch drin. Wer weiß heute noch, was er wirklich sieht, heißt es an einer Stelle. Also ich habe solche sag mal, kritischen Gedanken, zeitkritischen Gedanken in meinen Liedern schon drin. Ich habe ja auch mit Peter Maffay aufgenommen, Schneewittchen und die sieben Zwerge sind längst schon über alle Berge, weil der Wald so versaut ist. Das war die Zeit, wo viel übers Waldsterben gesprochen
wurde.
Saurer
Regen.
Ja, ich habe das dann eigentlich aber immer so versucht zu texten, dass die Kinder den Mut nicht verlieren, dass sie merken, der Rolf macht sich Gedanken. Viele Dinge laufen auch nicht gut, aber es ist trotzdem gut, nach vorne zu blicken. Wie schön, dass ich geboren bin. Ich hätte mich sonst sehr vermisst. So unter dem Motto.
Ja. Miss Ellie, wir haben einen langen Winter hinter uns, sind jetzt im März und haben so alle die Hoffnung, dass jetzt irgendwann sehr viel Sonne kommt. Kann man im Winter auch schöne Lieder schreiben oder haben die Jahreszeiten oder das Wetter irgendeinen Einfluss?
Also ich merke, dass ich habe jedes Jahr mit so Winterdepressionen zu tun, also oder zumindest mit der Melancholie. Und da entstehen, ich habe zwei Songs bisher geschrieben in meiner Songwriting-Phase und die sind beide traurig. Beide doch als traurig.
Mhm. Und der Umkehrschluss gilt auch? Die fröhlichen Lieder entstehen im Sommer?
Ich war noch nicht ganz fertig. Ah. Die ersten sind ganz traurig und dann habe ich das so aus meinem System rausgeschrieben und das nächste Lied, dem ich mich gewidmet habe, war ein Song über die Karibik. Die Vorfreude auf den Sommer.
Und immer wieder geht die Sonne auf.
Ja.
Oder Jungs.
Ja.
Rolf, du lässt dich ja von nichts irgendwie beirren. Du bleibst positiv, auch in der Kritik.
Ich bitte dich.
Ist das etwas, was nicht nur deine Persönlichkeit ist, sondern irgendwie, was du dir dann einfach auch vornimmst? Und also, weil manchmal ist das ja so auch. Ich merke das, wenn ich Texte schreibe, oh, das wird jetzt zu negativ gerade. Ich muss mich jetzt wieder auf meine Linie beziehen. Wie geht dir das?
Also ich lasse mich sehr beirren. Also in den letzten Jahren wurde es eher mehr als weniger, weil viele Dinge auf der Welt so laufen, dass ich denke, du bist jetzt in dem Alter, wo du manches nicht mehr erleben wirst, was hoffentlich auch gut wird. Also sehr viele Entwicklungen, also von der, sag mal, Umwelt, auch politische Dinge, wo man sagt, hoffentlich hinterlassen wir unseren Kindern nicht eine Welt, in der die Fragezeichen immer größer werden. Damit lebe ich schon. Trotzdem versuche ich konstruktiv zu bleiben, versuche das, was in meinen Liedern an Zuversicht drin ist, auch in die Zukunft zu tragen und höre auch von vielen, wie zum Beispiel in dem Lied Ich schaff das schon, dass es sie stärker macht, dass es solche Lieder gibt, mit denen man leben kann. Hier habe ich gerade auch wieder gehört, dass mein Lied Lieder, die wie Brücken sind, auch sehr erbaulich sein kann. Aber die Zuversicht aufzubauen und wirklich zu vertiefen, fällt mir schwerer als in den jüngeren Jahren, wo ich mit meinen Kindern noch so viel Zukunft vor mir sah. Jetzt sehe ich für mich vielleicht noch, was weiß ich, 3, 4, 5 oder 10 Jahre und für sie aber ein ganzes Leben. Und dann denke ich schon etwas intensiver drüber nach, was wird auf sie noch alles zukommen. Und das macht mich manchmal schon auch sehr nachdenklich.
Ja. Miss Ellie, wie guckst du da so drauf?
Also ich meine,
du hast
noch mehr als 3, 4 Jahre
im Zweifelsfall.
Ich muss erst mal darauf klarkommen, dass Rolf denkt, dass er nur noch 3 oder...
das wollen wir nicht.
Das wollen wir einfach, das wollen wir nicht.
Ich auch nicht.
Okay.
Aber man weiß es ja nicht.
Gut, aber ich finde das sehr spannend, weil wenn ich so in die Welt gucke, merke ich schon, wie... Also ich trage wirklich auch eine große Sorge in mir, wenn ich mir die politischen Entwicklungen anschaue, dass also gerade auch, was in Amerika abgeht, aber natürlich was... Putin auch verzapft und so. Ich finde, ich könnte jetzt da stundenlang drüber reden, aber mache ich jetzt nicht, weil wir haben hier einen netten Podcast, aber mich erschlagen diese Sorgen manchmal richtig, weil ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich hänge irgendwo dazwischen. Ne? Ich bin jetzt nicht mehr super jung, aber ich bin jetzt auch noch nicht alt und gucke trotzdem mit einem riesengroßen Fragezeichen in die Zukunft und ich merke das auch, dass mich das in meinen Songs immer wieder beschäftigt. Und mir das schwerer fällt, wie Rolf das eigentlich auch gemeint hat eben, dass es ihm auch schwerer fällt, die Zuversicht hochzuhalten. Finde ich spannend, dass es dir auch so geht.
Doch, allemal, ja.
Rolf, bist du vielleicht auch ein bisschen froh, dass du eigentlich gar nicht mehr liefern musst? Ich meine, du hast so viele Lieder, da kommt einem jedes Lied wieder neu vor sozusagen, weil du einfach so einen Riesenkatalog geschaffen hast. Und dieses Müssen ist ja am Anfang immer noch, also früher haben die Plattenfirmen Druck gemacht, jetzt ist es dann vielleicht auch noch andere Systeme. Du könntest dich ja zurücklehnen und schreibst einfach nur noch, wenn du richtig... Bock hast.
Also Druck habe ich mir immer nur selbst gemacht. Mhm. Keine Plattenfirma, kein Musikverlag hat je gesagt, du musst noch was schreiben und so, sondern man merkte nur, die freuen sich, wenn was kommt. Ich habe in den früheren Jahren immer gedacht, du musst den Anschluss schaffen. Du hast jetzt einen Erfolg gehabt, das kann eine schöne Tournee sein, das können einzelne Lieder sein, wie damals Du da im Radio oder Und ganz doll mich, dann die Weihnachtsbäckerei. dann habe ich eher mir den Druck gemacht zu sagen, das darf es jetzt nicht gewesen sein, dieses Lied darf dich nicht platt machen, so One-Hit-Wonder-mäßig, ne? Aber zum Glück war sonst von außen eher ein Erwartungsdruck des Publikums da, dem ich, glaube ich, aber immer ganz gut gerecht werden konnte. Und dem Motto, du solltest schon der Rolf bleiben, den wir mögen, also den Kindern zugewandt, aber nicht nur den Kindern, auch irgendwie das Thema Familie sehen, die größeren Zusammenhänge sehen. Aber ich fühle mich sicher heute noch weniger unter Druck, muss ich sagen. Nein, ich freue mich, dass ich mit meinen Liedern so viele Varianten gestalten darf. Dass aus einem Lied wie Leben ist mehr auch wird Pflege ist mehr zum Beispiel oder Reiten ist mehr. Und dass solche Lieder oft noch in Varianten ganz neue Kreise ziehen können, die teilweise durch schöne Textideen auch von außen angestoßen werden.
Ja.
Wie viele Songs hast du geschrieben, Rolf? Weißt du
das? Das sollte meine Frage auch werden. Ach, ob du, wie viel Überblick du eigentlich hast über diese ganze Vielzahl von...
Ja. Zu meinem 70. Geburtstag haben wir bei der GEMA angefragt. Da hieß es, es gibt ungefähr 1100 Einträge. Dann habe ich etwas genauer hingeguckt. Es sind aber, glaube ich, etwa 700 wirkliche Songs. Der Rest sind Varianten von Songs, Kooperationen mit anderen. Werkversionen nennt man das dann. Aber ich glaube, so ungefähr 700 könnten es gewesen sein. Und zu meinem 80. zähle ich mal wieder nach. Aber ich habe noch anderthalb Jahre Zeit.
Mhm. Miss Ellie,
ich zähle gerade.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele Lieder du jetzt schon bei der GEMA angemeldet hast?
50 oder 60?
Ist noch ein langer Weg für dich, ne?
Noch ein langer Weg.
Ja. Ist doch noch alles drin.
Miss Ellie, deine 50 kannst du alle jederzeit singen? Oder?
Also, singen auf jeden Fall. Ob ich ja die Griffe auf der Gitarre halte, noch weiß. Aber okay, genau das dauert so vielleicht ein, zwei Minuten, dann geht das.
Rolf, wie ist das bei dir? Also wenn du auf die Bühne gehst, wie oft musst du nochmal proben oder üben? Oder?
Also es gibt ein Kernrepertoire, das ich jederzeit abrufen kann.
Ja.
Wo man genau weiß, zur Not hilft das Publikum, mir weiter zu singen. Aber es gab eine Tournee, eine Wunschliedertournee, habe ich dann das Publikum wählen lassen, was ich singen soll. Und da hatte ich meine Liederbücher ganz groß hoch kopiert, da liegen, damit ich zur Not auch die Lieder singen kann, die ich lange nicht gesungen habe. Ich habe mich nie an einen Teleprompter gewöhnen wollen. Textsicherheit, es war mir immer ganz wichtig. Die Akkorde kommen dann meistens vielleicht nicht immer so, wie sie eigentlich mal komponiert waren, aber man kann auch mal den ein oder anderen Überbrückungsakkord weglassen. Und ich habe jetzt gerade eine Sache gelernt. Es gibt ja im Social-Media-Bereich auch den Bedarf, so Kurztexte zu machen. Da hilft mir jetzt tatsächlich ab und zu mein Teleprompter, damit ich das nicht alles so oft machen muss, bis ich zufrieden bin, sondern dass ich manchmal schon beim dritten Take zufrieden bin. Aber die Texte müssen gut formuliert sein, in der Regel von mir, manchmal auch von der Mitarbeiterin, die mir eine Vorlage macht. Aber ich bin sehr froh, dass ich noch sehr viel Repertoire wirklich einfach so drauf habe und manchmal auch auf Zuruf ein Lied singen kann, das ich gar nicht vorgesehen hatte. Das wird im Dunkeln vielleicht auch passieren, wer weiß.
Ist ja tatsächlich immer die Vorstellung von außen, was passiert eigentlich, wenn so eine Panne passiert? Ist dir mal irgendeine Panne passiert? Ton ausgefallen, doch den Text vergessen, ja. Seite gerissen, was macht man
da?
Na dann?
Klar, alles. Also von Seite gerissen bis, ich habe immer so einen Spielfingernagel auf dem Zeigefinger drauf geklebt, weil ich selber nicht so starke Fingernägel habe, deshalb klebe ich da immer so einen Fake-Fingernagel drauf. Und damit ich strummen kann. Und der hat sich einmal mit einer, warum lachst du da so?
Ein Spielfingernagel. Wäre auch eine
und
Idee
der,
für mich mal.
Der hat sich dann so leicht gelöst und sich dann mit einer Seite der Gitarre verhakt, ist dann festgehakt und abgeflogen und das Publikum sah nur einen Fingernagel wegfliegen, zumindest die ersten paar Reihen, und die haben wirklich gedacht, ich habe mir jetzt meinen Fingernagel abgerissen.
Oh Gott, ja.
Und ich habe, das hat auch wehgetan, ich habe dann geschrien und das war auch, ich weiß auch, das war der Höhepunkt von so einem richtig dramatischen Song, wirklich kurz vorm Höhepunkt. Flapp! Ah, tut weh, scheiße. Und dann einfach wieder rein da in den Song. Und das Publikum hat gegrölt. Also es war so, ich finde, wann immer Pannen passieren, ist das fürs Publikum und für einen selber eigentlich das Beste. Weil das ist live und das lockert die Stimmung eigentlich immer auf. Man muss halt einfach nur souverän damit umgehen.
Rolf, was waren denn deine schönsten Pannen? Du hast ja sehr viel mit Kindern gearbeitet.
Genau.
Das ist ja auch immer noch mal so eine gewisse Unsicherheit.
Absolut, ja. Da muss man aber immer ganz offen
aber wo,
bleiben.
Aber wo sind dir denn mal so kleine Fehler passiert?
Also die dramatischste Panne ist mir passiert bei Bruchsal. Da ist mir die Gitarre vom Gurt abgerissen und der Hals ist durchgebrochen. Und da habe ich gemerkt, dass ich auch A Cappella-Konzerte geben kann.
Scheiße.
Meine
viele
Lieder lassen sich einfach so singen. Und jetzt ganz kurz noch erlebt, im Volksparkstadion zu singen für ein paar tausend Leute mit Kindern von der Elbe, war einerseits eine Herausforderung, andererseits auch wirklich mit die Panne überhaupt. Dann ist viel der Monitor aus. Und in so einem Stadion hat man etwa 2 Sekunden Rücklauf, bis man hört sich selber aus dem Lautsprecher, aber man ist schon weiter im Gesang als der Der Lautsprecher ist schneller als du. Und das ist wirklich schwierig. Nach 2, 3 Liedern kam der Monitor wieder. Ich war sehr erleichtert. Aber es klang offensichtlich trotzdem gar nicht so schlecht. Es gab so Handyfilmchen, die dann auf Social Media Plattformen waren. Ich habe gedacht, wieso hast du das trotzdem hingekriegt? Aber so mittendrin zu stehen, war wirklich hart. Ja.
Rolf, du hast ja seit jeher immer etwas für die andere Generation getan, nämlich für Kinder. Also damit bist du zumindest berühmt geworden. Wie ist denn dein Blick jetzt auf, wir haben ja 2 Generationen hier am Tisch sozusagen, wie ist denn dein Blick jetzt auf die jüngere Generation? Wie schaust du drauf? Würdest du dich wohlfühlen mit dem Gedanken, jetzt noch eher im ersten Drittel der Karriere, auch was den Erfolg angeht, wie bei Miss Ellie? Oder würdest du sagen, Gott sei Dank habe ich alles hinter mir, lass mich in Ruhe?
Nein, ich bin sehr froh, dass ich es vor allem mit jüngeren Menschen zu tun habe, wenn es um Künstlerisches geht. Das sind ja Erzieherinnen, Lehrerinnen, Chöre mit Kindern und Jugendlichen, Chorleitungen, die alle nicht jetzt gerade in den 70ern, sondern eher in den 30er, 40ern, 50ern sind. Das hält mich sehr lebendig, fordert mich auch wirklich manchmal heraus. Übrigens auch körperlich, denn einige Dinge, die können, kann ich nicht so gut. Also zum Beispiel bei der Jahresuhr immer wieder in die Knie gehen und wieder aufstehen und hochspringen, konnte ich früher gut. Aber ich habe durch diese Art, meinen Beruf auszuüben, einen so positiven Blick in die Zukunft, weil es lauter Menschen sind, die irgendwas Kreatives mit Kindern machen, die Kinder auf einen guten Weg bringen wollen. Und natürlich höre ich auch immer mal wieder von Entwicklungen in jugendlichen Bereichen, die ich nachdenklich finde, die ich auch nur aus der Presse kenne. Aber ich habe damit unmittelbar nichts zu tun und das macht mich, glaube ich, auch darum grundsätzlich eher zuversichtlich, dass da Dinge in die Zukunft hinein konstruktiv sind und das, was nicht gut ist, auch wieder gut werden kann.
Miss Ellie, wie ist dein Blick denn auf die ältere Generation? Hast du möglicherweise sogar auch schon mal einen Song geschrieben über Rentnerinnen und Rentner oder so?
Nee. Also ich sehe mich ja vorrangig so in der Tradition der deutschen LiedermacherInnen. Weil wir die auch einfach viel zu Hause gehört haben. Also nicht nur Rolf, sondern auch, wir haben zum Beispiel, ich komme aus dem Osten, also haben wir Silly gehört, Panko, Zöllner.
Auch Reinhard Lacomi, Gerhard Schöne.
Gerhard Schöne, ja, den Reinhard kenne ich jetzt nicht, aber Gerhard Schöne haben wir auch gehört. Ja, und natürlich sagen wir aber auch Namen wie Reinhard May und Konstantin Wecker was. Gerade bei letzterem bin ich gerade etwas verstört über das, was so kürzlich in der Presse aufgetaucht ist. Sowas enttäuscht mich massiv, weil das einfach auch, ja, es sind Vorbilder. Und wenn man sich als Vorbild halt nicht cool verhält, verstört das diejenigen, die zu einem aufgucken. Und ich blicke aber trotzdem nach wie vor auf diese Riege von LiedermacherInnen mit totalem höchsten Respekt und Bewunderung für ihre Kunst. Und ich möchte super gerne eine Brücke bauen zwischen dieser doch letztendlich, also das Genre, wie Konstantin Wecker oder Reinhard May das angeführt haben letztendlich, ist aus meiner Sicht ein bisschen verstaubt. Und ich würde es halt super gerne verknüpfen mit vielleicht auch Pop, vielleicht auch in den Mainstream ein bisschen reinziehen, weil dieses Genre einfach so unglaublich gehaltvoll ist in meinen Augen und immer tolle Inhalte vermittelt und immer mit einem wachen Blick und einem sehr intelligenten Blick Geschichten erzählt in Songs. Und da sehe ich so ein bisschen meinen Aufgabenbereich.
Miss Ellie hat jetzt gerade das Thema Vorbild angesprochen, Rolf. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der mehr zu einem Vorbild taugt, eben weil du sehr viel Optimismus in den Liedern ausstrahlst, motivierend auf Kinder und auch auf andere Generationen wirkst. Kann das auch manchmal eine Bürde sein? Also man nimmt dir ja auch total ab, dass du dir das nicht irgendwie angeeignet hast, aber hast du schon mal laut Scheiße gerufen in Anwesenheit von Kindern oder ähnliche Fauxpas gehabt?
Auf jeden Fall ist es auch eine Verantwortung, manchmal eine Bürde. Ja. Es gibt auch ein Lied von mir, das Vorbild heißt. Bist du ein V, ein O, ein R, ein B. Bist du ein ILD? Dann kommst du aus dieser Nummer nie mehr raus. Also den Song könnt ihr euch ja mal anhören, da ist die Antwort auf deine Frage drin. Zuerst habe ich es wirklich richtig gespürt, als ich die Schulweg-Hitparade 1979 veröffentlicht hatte und seitdem wirklich nur noch bei Grün über die Straße gegangen bin. Vorher habe ich dann abends mal geguckt, kommt doch kein Auto, also gehst du. Also da habe ich diese Vorbildfunktion wirklich stark gespürt. Und ich glaube, es sollte eigentlich auch jeder tun, weil Kinder gucken natürlich, was machen die, und dann kann ich es ja auch machen. Ansonsten glaube ich, kann ich damit ganz gut leben. Ich habe meine Schwächen, und die, die mich gut kennen, die kennen die Schwächen auch. Sie thematisieren sie vielleicht nicht immer, aber wir akzeptieren uns ja auch gegenseitig als ganze Menschen, die nicht immer nur alles richtig machen. Und in dem Sinne kann ich, glaube ich, mit dem, was man in mir sieht, wenn es dann Vorbild ist, ganz gut leben und hoffe, dass ich das auch in den nächsten Jahren noch so machen kann. Also ich kann auch Fehler machen, die ich heute noch nicht vorhersehen kann. Ich weiß es nicht.
Jetzt hat ja Miss Ellie gerade schon ein paar Menschen genannt, Musikerinnen und Musiker, die sie auch als Vorbild nennt. Gibt es denn Musikerinnen aus der jüngeren Generation, die, wo du sagst, ach, das finde ich auch ganz interessant? Sehr, das jetzt, ja. Keine Ahnung, Nina Chuba, Billie Eilish oder wen auch immer du da so hast.
Also ich würde da auch eher bei den Deutschsprachigen bleiben. Also die hier kommt Nina zum Beispiel, eine Liedermacherin, die ich im Moment fördere, finde ich wirklich ganz prima, weil sie sich so wahnsinnig gut in Kinder hineinversetzen kann. Aber es gibt diese sehr selbstbewusste Frau Suli Puschban aus Berlin, eine Kämpferin für den Feminismus, die aber auch Kinder politisch wirklich einbezieht in ganz viele nicht einfache Fragen. Die bewundere ich sehr, wir haben uns auch schon öfter gesehen. Und dann gibt es aber auch die, die in ihrer Mundart richtig vorankommen, wie Sternschnuppe aus München, die bayerische Lieder machen. Also ich habe so manche junge Leute beobachtet, die gar nicht irgendwie auf der Spur von jemand anderem sind, sondern wirklich so ihren eigenen Weg finden. Und das ist nicht so einfach, weil als ich anfing, Lieder für Kinder zu machen, da gab es eigentlich kaum andere. Da habe ich einfach gemacht, was ich so wollte. Wer heute damit anfängt, muss sich immer orientieren, was machen denn die, was machen die, wo könnte meine Lücke sein oder wo nehme ich jemanden als Vorbild und versuche aber trotzdem, meinen eigenen Weg zu machen. Aber die junge Generation in Richtung Musik für Kinder ist wirklich sehr kreativ und ich bin mit einigen ja auch sehr herzlich verbunden.
Gibt es in Hamburg Orte, die für dich besonders inspirierend sind? Also wo du möglicherweise auch mal in einen Club gehst und sagst, ach, da ist bestimmt eine tolle Musikerin, ich gucke mir das mal an, wo man dich antrifft, wenn du Kultur beziehst?
Ich bin tatsächlich maximal begeistert nach wie vor immer von Straßenmusik. Oder also ich gehe gar nicht so viel in die Clubs in Hamburg, aber ich liebe StraßenmusikerInnen in allen möglichen Städten und das catcht mich jedes Mal total. Also wenn ich egal wo ich hinfahre, ob ich jetzt zum Beispiel im Rom einen Städtetrip mache oder so, interessiert mich das gar nicht, was im Vatikan so abgeht, sondern es interessiert mich viel mehr, wer da auf der Straße steht und Musik macht. Und das ist für mich einfach irgendwie voll schön. Aber also in Hamburg gibt es ja auch super viele StraßenmusikerInnen, die man so trifft. Die höre ich mir super gerne an. Ansonsten gehe ich gerne auch mal in die Fabrik, weil der Veranstaltungsort einfach wahnsinnig schön ist und da halt auch Liedermacher auftreten. Und zum Beispiel habe ich mir da Stoppock angeguckt. Das war richtig super. Schon länger her. Genau. Aber ansonsten ist es eher Straßenmusik und Irish Pubs, Live-Musik.
Auch sehr schön.
Ja.
Rolf, hast du schon mal Musik auf der Straße gemacht? Ich meine, Straßenmusik war, glaube ich, in den 70ern weitaus populärer. Die wurden auch nicht ständig vertrieben aus der Mönckebergstraße. Oder hast du vielleicht sogar auch irgendwann in der Kneipe mal gespielt, auf Hut?
Also Straßenmusik eher mit Kindern. Es gibt zum Beispiel den Chor Die Jungs, den ich ins Leben gerufen habe. Jens Pape leitet ihn. Und ich habe gesagt, wir müssen auch immer mal irgendwo singen, wo sonst keiner singt. Vielleicht mal mit der U-Bahn fahren und gucken, ob wir die Leute im Zug zum Singen bringen. Das habe ich in den ersten Jahren des Chors 2-3 Mal gemacht. Jetzt nicht U-Bahn, aber an anderen Stellen. Und richtig allein mit der Gitarre auf der Straße, das habe ich nie gemacht. Und was war der zweite Teil der Frage?
Kneipe. Also, dass du.
Also, wir waren ja mit unserer Band The Beethovens vor allem in so Clubs rund um die Alster tätig und das war aber 67, 66, 67. Kneipen waren es eigentlich weniger. Es waren eigentlich mehr so Vereinslokale, wie man das nennen würde.
Das heißt, da gab es immer knallhart eine Gage und Du hast nicht
Gagen waren in den späteren Jahren sogar dazu, haben erheblich dazu beigetragen, mein Studium zu finanzieren.
Ja.
Mit der Nachfolgeband The Beethovens Harmony and Company.
Ja.
Aber ich mag übrigens Straßenmusik auch sehr, sehr gern und stehe auch wirklich gerne etwas länger und höre ihnen zu und bewundere wirklich viele für ihr Talent, aber auch für ihren Mut, das zu machen.
Ne? Miss Elli, Rolf wird sich kaum mehr daran erinnern, aber bei dir ist es vielleicht noch gar nicht so lange her. Seit wann hast du das Gefühl, das ist jetzt wirklich ein Hauptjob und ich lebe davon? Also seit wann kannst du davon leben?
Also ja, ich hab mir, glaube ich, 2012 das erste Mal auf eine Bühne gestellt. Und dann habe ich 2016 den Entschluss gefasst, da war ich gerade in den Endzügen meines Masterstudiums, das hauptberuflich machen zu wollen. Aber ich habe halt in der Zeit wahnsinnig viel in Irish Pubs gespielt und auf der Straße. Mein Studium auch mit diesem Geld, was ich da verdient habe, finanziert. Und dann habe ich halt irgendwie dann 2016 den Entschluss gefasst. 2017 habe ich mir mein Team gesucht und 2018 war es dann soweit, dass ich alles andere an Sicherheiten losgelassen habe. Und dann ging es richtig ab.
Welches Studium hast du als Master abgeschlossen?
Ich habe in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert.
Das aber noch relativ neu dort, oder?
Ja, wir waren, glaube ich, so der dritte Jahrgang oder so in dem Fach. Und es ist halt ein wahnsinnig interessantes Studium, was halt super viel Kultur, Literatur, Musik, Kunst mit abdeckt. Und man kann sich da wirklich gut selber finden. Und
eine gute Basis für das, was du dann daraus jetzt
weiterentwickelt hast. Ja, letztendlich war nie mein Plan, selber auf der Bühne zu stehen. Ja. Ich wollte klassische Musikfestivals organisieren.
Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, war auch kein Fehler.
Ja.
Kann ich mich so einigermaßen organisieren, komme mit den Zahlen ganz gut zurecht. Ja.
Ja, man braucht heutzutage so viele Skills, als wenn man Musikerin sein möchte. Und dazu gehört natürlich auch was mit Zahlen und auch mit Organisation und Projektmanagement. Und das ist schon doll. Also das Studium hat mir schon geholfen.
Rolf, du hast im Grunde sämtliche Entwicklungen in der Musikszene persönlich auch mitgemacht. Also es gab die Stufe, wo man Konzerte gegeben hat, um Platten zu verkaufen.
Ja.
Dann änderte sich der Tonträger von der Platte zur CD.
Erst Musikkassette.
Ah, Musikkassette kam ja auch noch. Dann die CD und dann wurde es digital.
Ja.
Und dann kam irgendwann auch die Stufe, wo man mit bestimmten Dingen nicht mehr so viel Geld verdiente. Dann musste man Konzerte geben. Also mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass man eben durch die Streaming-Anbieter, die Künstlerinnen und Künstler kaum bis gar nicht leben lassen, Konzerte gibt. Jedes Mal dachte man, wenn sich das ändert, dass das Ende für ein Künstlerleben, wie auch immer. Also ich habe ja auch so ein, zwei Übergänge zumindest von der Seitenlinie aus beobachtet. Also gerade der Kampf mit Napster und so weiter, diese Übergänge ins Digitale, da wurde ja komplett, also alle Plattenfirmen dachten, wir müssen uns jetzt gleich auflösen. Wann hast du denn mal so eine richtige Krise erlebt, die quasi branchenbedingt war? War das jedes Mal schlimm oder ist es jetzt tatsächlich am schlimmsten, weil Spotify nur noch 1 Promille Cent auszahlt?
Das ist ein ganz komplexes Thema, wirklich. Also erstens Krise am ehesten, als der Rundfunk immer weniger Repertoire spielte, wie ich es schreibe. Ich bin nicht wirklich Schlager, ich bin nicht wirklich Pop, ich bin auch nicht so richtig Chanson. Aber es gab eine Zeit, in der viel von mir im Radio lief und wo dann auch alle Leute irgendwie immer gesagt haben, deine Lieder laufen im Radio und da singen wir mit und so weiter. Und als das immer weniger wurde, habe ich auch gedacht, naja, okay, dann wirst du dich so ganz langsam auf dein Kernpublikum zurückziehen. Die haben ihre CDs, die singen deine Lieder live. Live, auch im pädagogischen Umfeld. Aber dann kam tatsächlich die Möglichkeit, woanders präsent zu werden, bei YouTube präsent zu werden, eine eigene Homepage zu machen. Also da gab es ja noch gar kein Facebook, aber man konnte also sich digital bemerkbar machen und gegensteuern und sich dadurch also auch irgendwie mit Neuheiten bemerkbar machen, was ja beim Radio gar nicht immer gelang. Da sind ja immer Redakteure dazwischen, die sagen, passt auf den Sender oder passt nicht auf den Sender. Und ich musste eigentlich nie durch Konzerte ausgleichen, was auf einer anderen Ebene verloren ging. Also das ist vielleicht auch ein Privileg, das ich habe, durch dieses ganz große Repertoire, dass ja auch teilweise so Evergreen-ähnliche Songs immer noch mal wieder monetarisiert, wenn man das so nennen will. Und beim Streaming ist es so, da ich mein eigener Produzent bin, Text und Musik und nun auch noch Teile am Musikverlag habe, sind meine Einkünfte aus dem Streaming nicht so kritisch zu sehen wie für die, die nur Texte machen, nur Musik machen, nur Interpret sind. Aber ich hoffe, da tut sich wirklich richtig was. Und ich glaube, jetzt hat ja gerade der Kulturstaatsminister eine Einladung ausgesprochen an alle Beteiligten, die Schallplattenfirmen, die GEMA, die Künstler. Ich hoffe sehr, dass er so viel Einfluss hat, dass er in der Richtung auch was bewegt, dass man von diesen teilweise doch sehr traurigen Erlösen aus dem Streaming mal in die besseren Zahlen kommt. Aber ich glaube, da muss tatsächlich jeder so seinen eigenen Blickwinkel haben. Für mich ist der Blickwinkel, dass die Verfügbarkeit meiner Musik noch nie so groß war wie heute. Jeder kann jederzeit meine Lieder hören, ob er nur ein Handy hat oder ob er zu Hause seine Anlage anwirft. Und das sogar weltweit übrigens, was früher auch nicht selbstverständlich war. Ich kriege sehr viel Resonanz aus Ländern, in denen man auch die deutsche Sprache pflegen will oder sogar ausgewandert ist. Also darum hat das Streaming für mich, was die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung angeht, sehr, sehr viel Positives. Aber auch die Austauschbarkeit ist riesengroß. Also früher hat man sich auf eine CD gefreut, hat sie als Geschenk gehabt. Heute hat man vielleicht noch die kleinen Tony-Figuren für Kinder, die auch wieder ein Geschenk sind. Aber es ist alles sehr schnell, sehr flüchtig geworden. Und die Albumkultur ist auf der Strecke geblieben. Aus den Songs werden Playlists gemacht. Und ein Konzeptalbum, wie wir es oft gemacht haben, das hat heute nicht mehr den Status wie früher. Das finde ich kulturell durchaus auch ein Verlust. Aber man kann natürlich trotzdem heute seine eigenen Wege finden. Das zeigen ja auch immer wieder Künstler wie Miss Ellie.
Miss Ellie, denkst du noch in Alben? Also, dass du 12 Songs fertig machen musst oder solltest? Und haben die möglicherweise auch eine Verbindung, die Songs? Weil im Grunde hast du das ja gar nicht kennengelernt, dass verschiedene Songs auf einem Tonträger sind im Original. Weil du hast ja im Grunde schon bist ja direkt in diese Digitalgeneration reingerutscht.
Du denkst, ich bin jünger als ich bin, ne?
Ja.
Nein, naja. ich kenne tatsächlich sehr gut noch Kassette und auch CD.
Naja, aber als Künstlerin meine ich.
Als Künstlerin, ja, ich habe trotzdem schon immer an Alben gedacht, weil für mich ist das halt, das ist ja immer auch ein Abschnitt aus meinem Leben, der dann quasi abgebildet wird auf einer CD. Wenn ich halt 10 Songs schreibe oder 15 Songs schreibe, dann ist das in einer Lebensphase passiert und dann hängt das auch zusammen. Und so hängen auch die ersten 3 Alben komplett zusammen. Denn auf dem ersten Album fällt das Herz in die Toilette. Auf dem zweiten Album mache ich dann ohne Herz einfach, baue ich ein Papiertüten-Kack-Imperium, mache aus der ganzen Scheiße, die ich da unten in der Toilette finde, Gold. Und auf dem dritten Album, das heißt dann immer wieder falle ich wieder runter, weil die Pandemie kam. Und das ist natürlich mega spannend, dass also für mich ist halt wie so ein Tagebuch, was so geführt wird. Und ich glaube, dass es für die Fans da draußen auch mega spannend ist, das nach wie vor so auch zu verstehen. Das vierte Album ist jetzt so ein bisschen losgelöst. Ich sehe es ja so, dass man erst runtergefallen ist auf immer wieder fallen und dann jetzt Paradiesvogel, man fliegt wieder. Und jetzt ist es richtig bunt und wild und unglaublich verschiedene Stile sind da drauf. Und das ist auch das erste Album, was ich als Waterfall-Release rausgebracht habe. Also da bricht dann langsam schon dieser Albumgedanke auf.
Das heißt, die Songs werden nach und nach einfach veröffentlicht.
Ja, alle 3 Wochen kam ein Song raus und am Ende stand dann da die Platte sozusagen. Mhm. Und mit der gehe ich jetzt auf Tour. Und ich wollte es einfach mal ausprobiert haben, weil das natürlich auch irgendwie den Algorithmus auf Spotify füttern soll. Ich weiß es doch auch nicht. Letztendlich habe ich da nicht so einen Riesenunterschied gemerkt, ob ich jetzt einen Waterfall release oder einfach mein Album dahin stelle. Aber nach wie vor ist mir das eigentlich wichtig. Das ist wie ein Buch schreiben, so ein Album, finde ich.
Ja, das habe ich auch immer so empfunden.
Ja.
Also wenn man meine Biografie nur durch die Alben durchgeht, geht es sehr ähnlich wie bei dir durch Zeiten, wo man eine Entwicklung hatte, wo auch die Umwelt eine bestimmte Stimmung verbreitet hat. Und ich glaube, dass das bei den heutigen Waterfall-Geschichten nicht ganz so einfach ist, das Gefühl so auszudrücken. Aber wenn du alle rausgebracht hast, ist es ja doch wieder das.
Ja, ne? Am Ende steht dann das Album da. Ja, es ist nur die Art und Weise, wie man es rausbringt. Aber ich habe noch nie einfach so eine Single oder sowas rausgebracht. Einfach so ohne Albumbezug.
Rolf, jetzt hast du das Radio als wichtigen Katalysator schon genannt, aber ich sag mal, dein großer Erfolg lag vor allen Dingen, also zumindest in meiner Sichtweise ja vor allen Dingen an der Fernsehpräsenz, weil es gab ja nur wenige ZDF-Hitparaden, Wetten, dass und alle möglichen Unterhaltungsshows, wo du nicht mit einer Schar von Kindern aufgetreten bist, jahreszeitlich bedingt, zumindest 3 Monate lang mindestens mit der Weihnachtsbäckerei. Und Das ist ja auch viel weniger geworden. Was vermisst du denn mehr? Sich Gedanken darüber zu machen, ein schönes Albumcover zu entwickeln, die Texte in einer schönen Grafik zu präsentieren oder tatsächlich die Fernsehauftritte? Weil beides ist ja eigentlich, also auch das Albumcover ist mittlerweile kein Albumcover, sondern einfach nur ein Cover, was digital gezeigt wird, ja fast nebensächlich geworden.
Also vermissen tue ich das ehrlich gesagt alles gar nicht. Ich bin so glücklich über das, worauf ich zurückblicken kann.
Ja.
Und dass ich noch so vieles gestalten darf, teilweise auch in größeren Zusammenhängen. Wir sind jetzt im Moment an zwei großen Kinoprojekten dran, die ich gar nicht erzählen darf. Hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Aber in den großen Fernsehsendungen wie Wetten, das haben wir natürlich auch ein Riesenpublikum gehabt. Wir hatten mit und ganz doll mich, glaube ich, 30 Millionen Zuschauer. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich verfolge die Musiksendung im Fernsehen, auch wenn ich nicht jeden Beitrag liebe oder so. Es gibt viele, sagen wir, etwas flache Schlagermusik, dann gibt es aber wieder sehr interessante Dinge. Plötzlich kommt Heinz-Rudolf Kunze in so einer Show, wo man ihn gar nicht erwartet. Und der ist ja auch sehr ausdrucksvoll. Aber zum Beispiel die Giovanni Lorenzo Show finde ich, Lorenzo ist im Talkshow.
Da wird geredet und nicht gesungen.
Die finde ich sehr mutig gemacht, da ist wirklich eine ziemlich große Bandbreite drin. Selbst in den Silbereisen-Shows wird viel gewagt, aber man muss immer durchhalten, bis dann mal sowas kommt, wo man sagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, vieles ist doch so etwas vorhersehbar. Ich vermisse schon inhaltlich intensive, bunte Musiksendungen im Fernsehen, die vermisse ich schon sehr. Muss aber nicht unbedingt selber dabei sein, aber auch als Zuschauer. Auch den Kollegen zuliebe, die heute so mittendrin sind, das bin ich ja nun mal nicht mehr.
Miss Elli, Rolf steht ja tatsächlich für diese ganze Komplexität der Musikbranche. Gäbe es denn eine Frage, die du an ihn hast, die dich jetzt auch so nach fast dem ganzen Gespräch in irgendeiner Form bewegt, die du jetzt nochmal loswerden willst, die wir öffentlich zuhören können?
Also ich habe 1000 Fragen.
So viel Zeit haben wir leider
ja nicht. Ich kann auch ganz schnell reden.
Also, zwei vielleicht?
Ja.
Okay. Also, das erste war, es sind mehr Fragen. Oh Gott, oh Gott.
Sonderfolge.
Wie alt warst du, als du angefangen hast mit Musik?
Als Kind ganz viel gesungen. Meine Gitarre habe ich aber erst mit 14 bekommen und habe dann mit 16, 17 angefangen, in unserer Schülerband The Beethoven zu spielen.
Okay, und wann wurde es professionell, sag ich? Wann hast du das als dein Beruf empfunden?
1976 habe ich für die Fink war das Bildel, Hamburger Folklore Ensemble, plattdeutsche Lieder geschrieben und parallel für das Schweizer Trio Peter, Sue und Mark und habe darum es gewagt, mich aus der Geschäftsleitung des Musikverlages Sikorsky rauszulösen und zu sagen, ich versuche es als eigenständiger, unabhängiger Songwriter.
Und wie alt warst du da?
30, ja, Mitte 30, ja. In deinem Alter.
Oh, cool, ja. Ich habe mit Mitte 20 mich dazu entschieden. Mhm. Ja, 10 Jahre voraus quasi. Ja, der war voll spannend. Und dann, aber du hattest ja dann quasi schon Erfahrungen im Sinne, du sagtest, du hast in einem Musikverlag gearbeitet. Du hast
Betriebswirtschaft
schon
studiert, genau.
Betriebswirtschaft studiert, du warst schon in verschiedenen Bandkombos. Und hattest du dann quasi schon ein Plattenlabel im Rücken oder irgendeine Struktur, die dir schon geholfen hatte? Oder hast du erstmal ganz alleine... Bist du erstmal ganz alleine losgezogen?
Es war nicht einfach, die erste Plattenfirma zu finden, denn mein Singspiel Rolfs Vogelhochzeit, basierend auf Bildern von Peter Metz, dem Schlagzeuger meiner Schülerband, wollte keiner haben. Das war denen irgendwie zu künstlerisch irgendwie, sag mal, unvergleichbar. Und wir haben dann tatsächlich eine Plattenfirma gefunden, die Phonogramm damals, die gesagt hat, ja, das ist zwar sehr unkommerziell, aber gut für unser Image. Und in dem Sinne war die Suche nach der ersten Plattenfirma tatsächlich die anstrengendste. Danach wurde es leichter, weil es eben dann doch recht bald auch sehr erfolgreich wurde. Ohne Rundfunk und Fernsehen, nur durch Mund zu Mund von Kindergarten zu Kindergarten.
Rolf, du darfst natürlich auch zwei Fragen stellen. Dann hat Miss Elli immer noch eine Frage mehr.
Okay.
Was interessiert dich an der jüngeren Generation?
Ich bewundere ja sehr deine Spontanität, auch deinen Mut, mit Sprache so umzugehen, wie es nicht jeder tut. Ist dir auch manchmal schon ein Spruch hinterher sehr peinlich geworden, wo du gesagt hast, hätte ich das bloß nicht gesagt?
Ab und an schon. Manchmal ist der Mund schneller als das Gehirn. Und aber ich finde es nach wie vor trotzdem eine Stärke. So, also nicht auf den Mund gefallen zu sein, einfach klar rauszuballern, was man so denkt und was man so fühlt vielleicht, nicht zu jeder Zeit, aber einfach ja klar zu sagen, was ist, und das finde ich auch wichtig in den Songs, und auch also unangenehme Themen ansprechen, mhm, einfach, weil es gehört alles irgendwie zum Leben dazu, die Menstruation, Sexismus, ja, lass drüber sprechen, so.
Ja.
Ich finde das also sehr anstrengend, wenn man, oder halt, na gut, ich thematisiere sogar das Thema Exkremente in meinen Songs, genau. Also. Ja. Aber es gibt, es gehört zum Leben dazu.
Ja. Und ich habe auch großen Respekt davor, wie du dich äußerst. Also ich kann es ja gar nicht, ich bin ja sehr, sehr viel mehr am Überlegen, was kann ich sagen, wie kann ich sagen. Ich bin auch manchmal spontan, aber nicht annähernd so wie du. Ne?
Das habe ich aber heute ganz anders erlebt, ja, in der okay, Ausstellung. Gut. Ja, doch.
Schätze ich mich vielleicht anders ein. Ne? Nee, aber noch eine Frage. Mhm. Wie wichtig ist es dir, dass die Menschen deine Lieder singen können und nicht nur dir zuhören?
Also in meinen Konzerten ist mir wahnsinnig wichtig, dass sie mitsingen. Auch, ne? Dass wir jetzt gemeinsam Momente schaffen, wo wir einfach eins sind. Aber meine Songs sind ja nicht so, nicht wie deine, sag ich jetzt mal, die halt so ein catchy Refrain irgendwie haben und dann können alle mit einstimmen und das kann, man kann sich das leicht merken oder so. Bei mir ist es schon, meine Songs folgen oft gar keinem Schema. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum Plattenfirmen mit mir auch nicht so.
Kann ich mir denken.
Mich nicht so einsortieren, auch das Radio, mich nicht so einsortieren kann und dann lieber nicht spielt. Und aber da bin ich natürlich total happy, dass es heutzutage ganz andere Wege gibt, sich trotzdem eine nachhaltige Karriere aufzubauen. Ne? Ganz
du hast
unabhängig.
Dein eigenes Genre.
Ja, genau. Da bin ich auch total stolz drauf. Es ist halt total das Hybrid-Ding, ne? Aus allen möglichen Genres eigentlich. Und fühle ich mich auch sehr wohl mit. Genau, und mir, ja, aber trotzdem finde ich dieses Element des gemeinsamen Singens total wichtig für den Zusammenhalt und für Gemeinschaft.
Dann wollen wir mal gucken, wer wo alles zusammen singt am 16. März, denn da wird man euch wieder erleben. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so viel Auskünfte gegeben habt und auch besonders neugierig aufeinander wart. Das war ein sehr schönes Gespräch. Das war die 41. Ausgabe vom Culture Club. Und bis hierhin die schönste, möchte ich sagen.
Oh.
Und wir gucken mal, was wir dann am 16. März gemeinsam und noch mit ein paar anderen, Sebastian Krumbiegel, Enno Bunga, Anna Depenbusch, Lotto King Karl, kommen auch noch und noch ein, zwei überraschende Gäste. Und in diesem Sinne sage ich euch herzlichen Dank für die Bereitschaft, hier im Dialoghaus mit mir zu sprechen. Und natürlich auch vielen Dank, dass ihr euch für das Dialoghaus einsetzt am 16. März.
Ahoi. Danke, Lars. Ich sage in alter Tradition auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüssikowski.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.